Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail Wild Startup. In der heutigen Folge ist Ari Grosniewski im Podcast zu Gast. Er hat 2013 lerneprogrammieren.de gegründet und 2019 die Codekiste mit seinem Co-Founder Daniel Schwede gegründet. Er hat damit angefangen, weil er früher selber Coding gelernt hat, aber nie genau wusste, wie er anfangen soll. Und hat eben, als er dann nach der Ausbildung fertig war und so weiter und so fort, gesagt, okay, ich helfe jetzt Leuten, die damit anfangen wollen. Mit der Codekiste geben sie Kindern und Jugendlichen mit einfachen Apps den Rahmen und Grundprinzipien des Programmierens zu lernen, sodass auch die Eltern es einfach verstehen und nicht überfordert werden. Es basiert auf verschiedenen Karten, die innerhalb einer Kiste ein Grundprinzip erklären. In einem simplen Editor kann man es danach programmieren, direkt öffnen, spielen und auch mit anderen teilen. Wichtig für die Zukunft ist auch, dass sie schon eine richtige Sprache nutzen. Das Ganze basiert auf einer Dschungelstory, damit man es auch direkt spielerisch an Beispielen lernt. Wodurch kam eigentlich die Entscheidung, Daniel als Co-Founder und zusätzliche Freelancer mit ins Boot zu holen? Was sind seine Tipps im Umgang mit Freelancern und was für Arbeit kann man gut abgeben? Wie schafft man sich selbst zu überwinden und wie genau schafft er es, die Zeit für beide Startups zu nutzen? Sein Tipp für die jungen Leute, halte die Kosten am Anfang gering und damit starten wir direkt in die heutige Folge. Vielen Dank, dass du heute da bist.
Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Bevor ich zu lange spreche, möchte ich direkt mal reinstarten. Was hat dich denn eigentlich dazu bewegt, anderen Leuten, besonders Jugendlichen und Kindern, das Programmieren nochmal näher beizubringen und vor 10 Jahren eben Lerne Programmieren zu gründen?
Ja, ich sag mal, der Antrieb ist wahrscheinlich so, dass ich selber das Problem hatte, Programmieren lernen zu wollen. Mhm. Und also bei mir ging es eigentlich los, dass ich das erste Mal an einem Computer saß, ich war vielleicht 7 oder 8 Jahre alt, also noch sehr, sehr jung. Mhm. Und natürlich hat mich das schon direkt, also der Computer hat mich direkt gefesselt, ne? Und das war damals für mich so eine Rennmaschine, an der ich da saß, ne? Das war so ein 386er mit 33 Megahertz. Und ich glaube, was hat er? 8 Megabyte RAM. Also nicht heute, ne, reden wir nicht drüber, da ich sehe, das Handy ist wesentlich leistungsstärker. Mich hat das aber trotzdem fasziniert, diese Kiste. Und ja, natürlich, was hat man erstmal gemacht? Tante, hast du da Spiele drauf, ne? Dann muss man natürlich erstmal ein bisschen zocken. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass mich die Spiele natürlich schon gefesselt haben, aber ich mich ganz schnell gefragt habe, hey, wie kann ich denn sowas selber machen? Wie könnte ich denn da jetzt mal selber eine Figur verändern oder mal die Spielregeln in diesem Spiel verändern? Und ja, jeden, den ich dann irgendwie gefragt habe, so wie so ein kleiner Junge halt, so, ja, wie kann man denn sowas selber machen? Da hat man von den Erwachsenen gehört, ja, da musst du erstmal ganz dicke Bücher lesen, da musst du studieren, da musst du natürlich viel in der Schule lernen und so weiter und so fort. Aber nichts Konkretes, es war nichts dabei, wo man sagen könnte, ach, hier hast du mal was zum Ausprobieren, da kannst du mal ein bisschen selber dran rumspielen und baust dann deine eigenen Spiele zusammen. So. Ich habe es ja letztendlich trotzdem irgendwie geschafft. Also es hat zwar ein bisschen länger gedauert. Ich habe dann irgendwann eben eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker und bin dann Softwareentwickler geworden damit. Ja, und deswegen kam es eigentlich daher, dass ich gesagt habe irgendwann, okay, ich bin jetzt Softwareentwickler, ich habe das jetzt gelernt, ich weiß, wie das geht. Und jetzt will ich eigentlich gerne auch anderen Menschen beibringen, die halt eben so angefangen haben wie ich. Ob es jetzt die 7-Jährigen oder Jugendliche oder Erwachsene sind, denen möchte ich das beibringen, so wie ich das gerne am Anfang gelernt hätte. Ne? So, genau, das war so die Ursprungsmotivation. Und ich habe halt mit Lerne Programmieren angefangen. Das heißt, ich habe da erstmal für Erwachsene und für Jugendliche im Prinzip einen Online-Kurs erstellt. Und dann ging es halt eben weiter. Also natürlich musste ich da mich noch in ganz viele andere Sachen einarbeiten, wie das so ist als Gründer. Ne? Man denkt sich erstmal so, hey cool, ich mache einen Online-Kurs und zeige dann allen, wie Programmieren geht. Ja, und dann fängt es halt eben an, jetzt brauche ich noch eine Webseite, jetzt brauche ich auch noch Marketing, jetzt muss ich auch noch irgendwie mit Leuten reden, dass das irgendwie bekannter gemacht wird, weil es ist ja nicht so, dass man einfach irgendwas erstellt und dann ist es da. Ja. Und auch die Erstellung ist ja auch noch da, diese Fleißarbeit. Man stellt sich das ja jetzt einfach vor, ja, okay, setze mich vor eine Kamera und erzähle da ein bisschen was. Aber wenn man das auch gut machen will und ist auch die Programmierung ist ja jetzt, ist an sich vielleicht einfach, aber wenn man das richtig gut erklären will, damit es auch einfach rüberkommt, muss man sich halt viele Gedanken darüber machen. Und ja, diese Fleißarbeit reinzustecken und dann auch rauszufinden, ja, wie produziere ich überhaupt Content? Also mit einer Kamera, wie schneide ich das? Wie mache ich so kleine Filmchen, die halt eben Dinge oder die Theorie gut erklären können, bis hin zu irgendwelchen Praxisübungen und Praxisprojekten, die es bei uns dann immer gibt in den Online-Kursen. Das musste alles gebaut werden. Und das habe ich mir dann irgendwie, ja, in den paar Monaten und Jahren dann eben zusammen, ja, habe ich das gelernt und habe das dann damit eben die Kurse gebaut. Ja. Und jetzt ist es halt, jetzt ist schon ein bisschen Zeit her.
Ja.
genau, also das lief erstmal mit dem einen Anfängerkurs. Also wir haben so einen Anfängerkurs, das ist so unser Bestseller, ne? Und ja, ich habe dann gemerkt, okay, ich alleine stoße an meine Grenzen, ich komme halt eben nicht weiter. Und da habe ich dann noch einen alten Schulkameraden mal wieder getroffen. Auch das war eigentlich so ein Zufall, dass man mal gequatscht hat. Und ach ja, du bist selbstständig, ach, du machst dich auch selbstständig. Ah, okay, ja, dann ja, lass doch mal irgendwie quatschen. Und dann hat man sich viele, viele Monate immer wieder unterhalten und ausgetauscht über seine eigenen Unternehmen. Bis es dann halt irgendwie hieß so, hey, guck mal, ne, also Daniel heißt mein Mitgründer, Daniel Schwede, mit dem mache ich das jetzt zusammen seit 2019 und es ist eigentlich dann so gekommen, dass wir dann gesagt haben, ey, cool, du kannst Marketing, du hast das da voll drauf, ich kann den ganzen Software-Teil und auch Content kann ich machen, das passt zusammen, lass uns das einfach zusammen machen und so machen, dass eben Lerne Programmieren noch ein bisschen größer wird. Ja, und jetzt haben wir mittlerweile mehrere Online-Kurse, wir haben das sogenannte Code-Labor, nennen wir das. Das ist ein kleines Abo, was man abschließen kann bei uns. Und dort bekommt man im Prinzip interaktive, textbasierte Kurse. Und es ist dann eben nicht so, dass man irgendwie einen Kurs nur kauft. Also man kann auch Einzelkurse kaufen. Aber in dem Abo sind quasi alle Kurse drin. Und man kann sich dann in die Programmiersprachen oder in die Technologien einarbeiten, die einen interessieren, ne? Damit man halt sich nicht immer am Anfang festlegen muss, ja, will ich jetzt Java lernen oder lerne ich jetzt lieber JavaScript oder was ist das überhaupt der Unterschied? Ne? Die meisten wissen das natürlich am Anfang noch nicht. Und bevor die sich dann für einen Kurs entscheiden, können die einfach in alles reingucken und damit auch die Wahl treffen und auch einen schnellen Einstieg damit bekommen. Genau. Das ist dann erstmal Lerne Programmieren soweit. Mittlerweile machen wir auch Seminare. Also wir werden angefragt von Unternehmen, die dann eben größere Seminare buchen. Und das auch nicht nur zu Anfängerthemen, sondern mittlerweile auch fortgeschrittene Themen. Also ich mache jetzt bald eine Seminare zu Clean Code beispielsweise.
Oh, wichtig, ja.
Wichtiges Thema, genau, wenn man in der Softwareentwicklung ist und wenn man eben Qualitätssoftware bauen möchte, dann gehört Clean Code auf jeden Fall mit dazu. Und ja, dazu machen wir jetzt dann mittlerweile auch Seminare. Genau. Und was aber immer gefehlt hat, war, das hatte ich immer so im Kopf, da ist so immer eigentlich dieser kleine 7-jährige Arek, der schon als kleiner Junge programmieren wollte. Ja, und so kam es dann eigentlich dazu, dass wir dann eben die Codekiste entwickelt haben. Ich kam so ein bisschen daher, dass wir halt Lerne Programmieren natürlich schon haben. Das hat uns so ein bisschen in die Karten gespielt, weil wir dort einen Online-Editor entwickelt haben, den wir halt eben dort benutzen. Und dann habe ich gesagt, eigentlich könnte man auch diesen Online-Editor für was anderes benutzen und halt eben vielleicht ein neues Projekt machen, was dann losgelöst von Lerne Programmieren, aber quasi in derselben Software läuft. Und ja, auch da haben wir natürlich die Arbeit sehr, sehr unterschätzt. Da hat man aus sich gedacht, so hey, cool, wir machen mal eben so ein Projekt für Kinder. und der Aufwand dahinter ist natürlich dann trotzdem nochmal enorm gewesen. Aber genau, und die Codekiste.
Ja, erzähl direkt weiter. Also, das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen, was es denn mit der Codekiste auf sich hat. Weil ich finde es wirklich ein sehr, sehr geiles Projekt, ein sehr, sehr interessantes Startup. Und es verbindet im Prinzip sehr gut diese zwei Welten von einmal. Es ist ja ein Kartensystem, was man letztendlich hat, womit man auch lernt und dann eben das in das Digitale zu transferieren, womit auch Kinder dann selbstständig lernen und nicht nur die Eltern immer daneben sitzen müssen und schauen müssen, okay, weil die haben meistens selber keine Ahnung.
Ja, richtig, genau. Das ist auch das, was wir so immer was ich beobachtet habe, weil es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt mir einfach das Ding ausgedacht habe und gut ist, sondern ich habe auch schon, also in der Micromata, wo ich ja auch noch Teilzeit Angestellter bin, habe ich auch Workshops gemacht mit Kindern zusammen. Wir haben zum Beispiel so Coder-Dojos veranstaltet. Und was ich dort immer wieder gesehen habe, zum Beispiel, wir haben dann Lego-Roboter benutzt, ne? Oder es gibt auch diese kleinen Einplatinen-Computer oder diese kleinen Platinen, die man auch programmieren kann. Ja, und das, was ich so beobachtet habe, ist halt, dass die Sachen sind auf jeden Fall cool. Die sind auch super cool zum Lernen. Nur man muss halt auch jemanden haben, der sich damit auskennt und der auch keine Angst, keine Berührungsängste hat damit. Ja. Ne, also die Lehrer, die Eltern, wer auch immer damit arbeitet, der darf halt nicht die Angst haben, da irgendwas kaputt zu machen. Und so eine Einplatine, die sieht halt erstmal cool aus, ist aber auch bedrohlich, weil wir halt irgendwelche Drähte drauf sind und sowas. Genau, und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen halt irgendetwas, was einfacher ist, wo auch der Einstieg für die Erwachsenen, wo die Erwachsenen sagen können, ach guck mal, das kann man sich schnell anschauen und da kann man auch mal sich mal dazusetzen und man kann halt eben nichts kaputt machen, ne? Also
und besonders genau, was mit System und Struktur aufgebaut ist, weil ich habe mir ja beispielsweise vor einiger Zeit so ein Raspberry Pi, so ein Einzeller im Prinzip in Anführungszeichen gekauft und war dann erstmal ein bisschen verloren, was ich jetzt damit mache. Habe natürlich auf YouTube geschaut, was da Cooles gibt, aber war dann erstmal maßgeblich überfordert und dann viele Nächte mit verbracht, irgendwas Cooles zu bauen. Aber wenn man das jetzt irgendwie ohne Hintergrundwissen und Erfahrung macht, ist da die Enttäuschung am Anfang sehr groß.
Ja, genau. Das ist auch das, was ich gesehen habe. Dass die Kids, die haben dann Bock, die spielen damit rum, aber wenn die nicht so ganz genau wissen, was sie machen sollen, dann geht halt schnell das Interesse flöten. Und ja, letztendlich so ein Raspberry Pi ist ja auch erstmal nur ein Computer. Das heißt, der muss auch erstmal mit Software befüllt werden. Und wenn man da halt eben nicht noch Zusatzmaterial hat, dann wird es halt eben schwierig. Ne? Natürlich kann man damit coole Sachen machen, gar keine Frage. Kann ich aber mit einem großen Computer auch. Ich muss halt nur eben wissen, was. Genau. Und naja, genau. Das heißt, ich habe diese Coder-Dojos immer wieder mal gemacht und habe halt gesehen, dass es irgendwie einfacher gehen muss. Ne? Auch die Leute, die den Kindern dann die Kinder unterstützen, die wollen auch ein einfaches Konzept haben, um auch den Kids zu helfen. Ne? Und wenn die dann selber sich erstmal 3 Tage einarbeiten müssen, ja, dann ist es halt schnell vorbei. Dann ist es halt so. Ne? Genau, und die Codekiste, also ich kann ja mal ganz kurz erklären, die Codekiste ist im Prinzip eine Kiste, wie man schon sagt, wie sie schon heißt. Dort sind mehrere Karten drin. Es gibt insgesamt 12 verschiedene Codekisten, die sich aufeinander aufbauen sozusagen. Ja, und in jeder Codekiste sind 10 bis 12 Projekte und Karten drin. Und auf jeder dieser Karten ist im Prinzip eine App oder ein Spiel, welches ohne Vorwissen programmiert werden kann. Also man bekommt eben auf jeder Karte ist ein kleiner Code und wenn man den Code dann in unseren Online-Editor eingibt, landet man quasi in diesem Projekt und kann dann den Code, der mit auf der Karte steht, ja, ich sag mal, es hört sich jetzt erstmal stupide an, aber man kann den abtippen und hat damit quasi sein Programm bzw. seine App oder sein Spiel programmiert und kann das auch direkt im Editor ausprobieren und auch spielen. Also man muss da nichts installieren, sondern man geht wirklich nur auf die Webseite von uns und kann halt direkt loslegen. Und genau, das Ganze läuft im Prinzip Schritt für Schritt ab, weil jede Karte oder jede Codekiste erstmal führt ein neues Programmierkonzept ein. Aber trotzdem kriegt man schon in jeder Codekiste fertige Spiele. Also die Kids, die können wirklich in der ersten Codekiste machen, die halt eben schon 10 kleinere Spiele, die auch schon funktionieren. Und das ist auch das, was wir so in den Workshops sehen, dass wirklich die Kids einfach richtig viel Spaß haben dabei. Und was halt eben auch schön ist, das finde ich natürlich als Softwareentwickler ganz wichtig, ist, die benutzen dort auch schon eine richtige Programmiersprache. Also es ist nicht irgendwie ein vereinfachtes Pendant, irgendwie irgendwas Grafisches, was auch cool sein kann. Aber es ist halt, danach muss man immer noch mal Transferleistung geben, wenn man jetzt so grafische Programmiersprachen zum Beispiel benutzt. Dort benutzen die halt wirklich eine, ich sag mal, richtige Programmiersprache. Wir haben dort JavaScript und wir haben das halt eben sehr vereinfacht, dass wir haben einfache Befehle eingeführt. Wir haben dann eine API gebaut, also eine Schnittstelle gebaut, sodass eben Kids einfache Befehle ausführen können und trotzdem eben einfach eine richtige Programmiersprache benutzen. Und dort gibt's natürlich auch schon fertige Figuren. Also man kann dann direkt sagen, hier, ich möchte hier eine Banane haben, da ein kleines Äffchen. Jetzt kann ich das Äffchen anklicken und dann schießt es beispielsweise eine Banane oder ist die Banane, wie auch immer. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, die man mit ein paar kleinen Befehlen einfach jetzt schon machen kann. Ne? Und das geht auch schon mit der Codekiste los. Genau, also im Prinzip durch diese Karten, durch das, was auf den Karten steht, lernen die Kinder eben Schritt für Schritt das Programmieren, indem sie halt eben diese Befehle kennenlernen, diese Befehle benutzen und dann merken die halt irgendwann, ah, okay, da sind Befehle, die sich immer wiederholen. Ne? Also der Figurbefehl, der ist halt immer da und damit kann ich eine Figur erstellen. Und so gibt's halt eben ein paar Konzepte, die sie dort eben in jeder Karte wiedererkennen und damit eben dann das Programmieren lernen. Und zudem ist es so, dass in diesen Karten oder in der Kiste ist auf den ersten Karten auch noch eine Geschichte. Also die werden auch nochmal durch eine Geschichte durchgeleitet und erleben dann ein kleines Abenteuer mit einem Roboter zusammen. Und diese Geschichte, die führt sich halt eben von Kiste 1 bis Kiste 12 durch. Ist also auch noch ein bisschen Story mit dabei. Also es soll einfach viel um Spaß gehen, sag ich mal. Ne?
Sehr wichtig.
Ja, und wenn die Kids eben diese Apps und Spiele programmiert haben, dann können die eben diese Spiele auch eben teilen und auf dem Handy ausprobieren und ihren Freunden und der Familie zeigen. Also es gibt da eine Teilenfunktion, sodass die das dann eben halt auch auf dem eigenen Handy ausführen können. Und das ist so etwas, was ich früher gerne gehabt hätte. Ne? So, und
auf jeden Fall.
Ja, genau. Also wir sagen so, dass es so von 6 bis 14 Jahre ungefähr zugänglich ist, wobei wir eben bei den 6-Jährigen sagen, okay, die Kids sollten schon lesen, schreiben können. Ansonsten werden die Eltern halt ein bisschen mehr Arbeit haben, dann erstmal die Buchstaben zu erklären. Wir haben aber auch schon in Workshops Kids gesehen, die konnten eben noch nicht schreiben oder kannten noch nicht alle Buchstaben. Die haben dann einfach eine coole Zeit gehabt, weil die dann die Tastatur kennengelernt haben und die haben ganz viel über Buchstaben gelernt in der ersten Karte.
Perfekt.
War auch okay, ne? Ja, das hat uns dann dazu gebracht, dass wir dann den Tastaturführerschein mit eingeführt haben. Also es gibt dann quasi ein kleines Mini-Projekt, den Tastaturführerschein. Mhm. Und für die Kids, die halt eben die Tastatur noch nicht so gut kennen, ist auch mit einem kleinen Video und so weiter und so fort, ja. Genau.
Vielen Dank für die Einführung in deine beiden Startups. Natürlich will ich auch die Leute abholen. Wie ist denn eigentlich das Geschäftsmodell aufgebaut, beziehungsweise für wie viel Geld bekommt man denn die Codekiste oder Codekisten, wenn man eben aufeinander aufbauend ist? Das mal ein bisschen näher zu bringen.
Es ist eine Versandbox. Das bedeutet, man kann sich da bei uns für ein kleines Abo anmelden. Das kostet jetzt, wenn man das monatliche Abo abschließt, 29,99 €. Und man bekommt dann jeden Monat quasi eine Codekiste zugeschickt.
Okay.
Und zwar ne, die 12 Monate, da wir jetzt aktuell ja noch 12 Codekisten haben. Es gibt natürlich auch dann noch ein Abo, wo man dann eben schon wenn man es schon länger abschließt, dann ist es natürlich ein bisschen günstiger. Also wir geben da auch gerne Rabatte sozusagen. Ja.
Wie sieht das denn mit der Vision aus? Also Codekiste ist jetzt knapp 2,5, 3 Jahre alt. Plant ihr nach den 12 Codekisten eine 13., 14. zu machen oder eine zweite Staffel im Prinzip mit Adventure Time oder die aktuellen Stories nochmal weiter auszubauen? In welche Richtung geht ihr da? Oder vielleicht andere Sprachen außer JavaScript?
Also ich sag mal so, unsere Roadmap ist so lang, dass wir noch tatsächlich erstmal priorisieren müssten, okay, was wollen wir denn zuerst machen?
Ja.
Also wir haben sehr, sehr viele Ideen von eben weiteren Kisten bis hin über zu vielleicht auch mal andere Technologien dort reinzubringen. Ein guter Anschlusspunkt wäre natürlich, dadurch, dass wir Lerne programmieren haben, vielleicht was in die Richtung zu machen. Also es gibt da sehr viele Ideen, ein paar sehr gute und konkrete Ideen und wir sind gerade so ein bisschen am Überlegen, was machen wir dort. Aber grundsätzlich ist ja die Vision, Menschen und halt auch Kindern den Zugang zur echten Programmierung zu ermöglichen. Und es geht da jetzt nicht darum, dass jetzt alle Softwareentwickler werden müssen. Also ne, wir sind jetzt wollen jetzt nicht den Anspruch haben, ja, so ey, ihr müsst jetzt alle coden lernen und am Ende Jira-Tickets abarbeiten. Ja, sondern es geht eben wirklich darum, um das Interesse zu wecken, zu zeigen, wie viel Spaß das macht, eben wenn man aus eigenen Gedanken tatsächlich etwas Neues erschaffen kann, weil das ist das, was man mit Software macht. Ne? Also wenn ich überlege, was ich jetzt eben mit der Codekiste oder auch mit Lerner Programmieren so erschaffen habe, das ist ich finde das einfach selber cool, ne? Dass ich das selber erschaffen konnte, dadurch, dass ich halt eben die Softwareentwicklung gelernt habe. Und ja, bei der Codekiste ist natürlich das Spielerische im Vordergrund, dass eben die Kids einmal auch ihre, nicht nur die Programmierung erlernen, sondern halt auch ihre Kreativität ausleben können. So wie die einen gerne vielleicht Geschichten schreiben oder malen, dass halt eben vielleicht irgendein anderes Kind sagt, hey, cool, ich will halt lieber Videospiele erstellen und lebe damit meine Kreativität aus. Ja. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein großes Thema für die Industrie. Ne, wir haben Fachkräftemangel in der IT. Das ist, glaube ich, überall ein großes Thema, egal ob jetzt wirklich der Softwareentwickler oder eben derjenige, der an den Servern rumschraubt. Wir haben dann Fachkräftemangel und damit können wir das Interesse wecken, ganz, ganz früh bei den Kids, ne, so mit 7 Jahren, wenn man da natürlich, wenn man mich damals schon abgeholt hätte mit 7 Jahren, dann würde ich halt wahrscheinlich auch heute, ich würde auch programmieren höchstwahrscheinlich.
Das ist wahrscheinlich am selben Standpunkt.
Ja, genau.
Eine Sache, die ich auch noch spannend fand, war bei der Frage von den Marketing-Channels, weil natürlich, ihr habt jetzt die Codekiste entwickelt, schwierig ist immer so Abo-Sachen dann an die Person zu bringen, obwohl es natürlich ein sehr geiles Produkt ist. Eine Sache, die mir da in den Kopf gekommen war, du hast das eben gerade angesprochen, Fachkräftemangel. Gibt es eigentlich Ideen, mit Firmen zusammenzuarbeiten, dass man beispielsweise an Firmen herantritt und sagt, ja hier, wollt ihr nicht für, keine Ahnung, Familien, Väter, Mütter, wie auch immer, die bei euch sowieso schon im Software-Development arbeiten, ein paar Codekisten einkaufen, die sie dann unter den Kindern verteilen können, um eben auch das Interesse bei ihnen zu wecken. Ist da irgendwie Kooperation oder sowas schon ein Gedanken oder habt ihr schon mal in die Richtung gedacht?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall auch ein, ich sag mal, ein Teil davon, was wir jetzt auch jetzt besonders am Anfang machen, dass wir so schauen, okay, mit wem arbeiten wir eh schon zusammen. Also wir haben jetzt bei Lern und Programmieren, haben wir natürlich auch schon Kooperationspartner gehabt, mit denen wir dann auch weitergegangen sind. Wir haben gesagt so, hey, wir machen Seminare für euch. Braucht ihr irgendwie was für eine Schule oder macht ihr irgendwie Schulmarketing beispielsweise oder veranstaltet ihr Workshops für die Kids eurer Mitarbeiter, ne? Und sowas machen wir zum Beispiel. Also bei der Mikromata haben wir jetzt dieses Jahr alleine 2 Workshops gemacht. Zwei sogar, 3. Also ganz viele Workshops eigentlich, weil bei meisten Workshops bin ich dann fast gar nicht mehr dabei, weil ich mich ja auch nicht aufteilen kann. Also wir waren beim IT-Camp für Schülerforschungszentrum Kassel, so hieß das, IT-Camp. Dort hat eben die Mikromata dann Codekisten gesponsert für die Kids, die sich dort angemeldet haben. Wir waren am Future Space, was ja auch ein ganz neuer Platz hier in Kassel ist für Kinder, die halt eben in diesen MINT-Bereichen in diese MINT-Bereiche mal reinschnuppern wollen. Dort haben wir Workshops gemacht. Also klar, wenn da jemand Interesse hat an Kooperation, der kann sich natürlich da gerne melden, ne? Also, ja.
Sehr cool. Hier nochmal der Aufruf. Falls ihr Leute kennt, die sowas interessiert, codekiste.de ist, glaube ich, die Domain, oder?
Codekiste.com.
Ah, .com. Genau, codekiste.com. Einfach mal reinschauen. Ich würde mal weitergehen. Was waren denn so Probleme, Herausforderungen, vielleicht auch Mauern, vor die ihr gestellt wurdet? Nicht nur im Entwicklerbereich, weil da kommen ja sowieso stündlich im Prinzip die Bugs, die man fixen muss. Aber was waren denn so Learnings, die ihr aus dieser Zeit, aus dieser Gründung rausziehen konntet? Oder die du rausziehen konntest?
Also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen. Also besonders in der Zeit, bevor Daniel mit eingestiegen ist in die Firma, da war halt eben eine persönliche Herausforderung, ist natürlich, eine Person kann nicht alles schaffen. Und bis man das irgendwann mal gecheckt hat, okay, ich brauche doch nochmal Unterstützung, ist auch okay, wenn man sich Unterstützung holt. Das hat bei mir lange gedauert. Und ja, deswegen ist jetzt eben heute auch Daniel dabei und wir arbeiten jetzt auch intensiv mit Freelancern zusammen, damit eben diese ganze Arbeitsmenge überhaupt bewältigt werden kann.
Was sind das denn für Freelancer? Also in welche Richtung gehen die?
Ja, zum Beispiel irgendwie Programmierer, ne? Also wir haben so ein paar Projekte mit der Codekiste haben wir natürlich entwickeln lassen, weil das natürlich eine ganze Menge ist, ne? Wenn man überlegt, 12 Codekisten, in jeder Kiste sind dann so um die 15 Projekte ungefähr, die man da so vorbereitet hat, da kann man sich halt schnell hochrechnen, wie viel Arbeit das sein wird. Und dann natürlich noch Designer, die wir hatten, um zum Beispiel die Karten teilweise mit zu gestalten oder die Grafiken für diese Karten mit zu gestalten. Da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Aber auch jetzt zum Beispiel, wenn wir die Karten die Kisten müssen ja irgendwann mal auch sortiert werden und die müssen ja auch zusammengepackt werden. Auch da arbeiten wir dann natürlich mit anderen, da nicht mit Freelancern zusammen, aber da haben wir auch unsere dann Dienstleister, die uns dann da eben dabei helfen. Und das ist einfach eine Herausforderung gewesen. Okay, ich muss halt Aufgaben aus der Hand geben und das müssen andere Leute erledigen. Ich habe dafür echt lange gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. Und teilweise arbeite ich immer noch daran, weil es gibt einfach Aufgaben, die will ich nicht so gerne rausgeben. Weil man irgendwie immer noch glaubt, man kann es selber am besten. Aber ja, das ist halt dann auch eine Behinderung, sag ich mal. Ne?
Hast du da Tipps, wie man im Prinzip da loslassen kann irgendwie? Will man ja am Ende immer noch ein bisschen die Qualität checken und so weiter, wie man eben besser loslassen kann, um das mit auf den Weg zu geben?
Ich sag mal, Was ich versuche, ist erstmal ganz gut, am Anfang versuche ich ganz genau zu beschreiben, was soll das Ergebnis sein, wenn ich das jemandem gebe. Ja. Und dann natürlich auch zu prüfen, ist das jetzt auch das Ergebnis, was ich haben möchte. Und das kann halt am Anfang natürlich ein bisschen schwierig sein. Da muss man einfach selber ein bisschen, ich will nicht sagen Lehrgeld reinstecken, man muss einfach selber die Erfahrung sammeln und dann gucken, okay, wie passt dann eben so eine Zusammenarbeit mit einem Freelancer beispielsweise. Das kann manchmal dauern. Da wird es auch Fehlschläge geben. Ne? Das wird auch ganz oft erstmal am Anfang die falschen Leute, wird man sich daran holen, weiß ich nicht, wenn man vielleicht dann doch am Stundensatz gespart hat, ne? Und dann halt, dann bekommt man vielleicht nicht die Ergebnisse, die man sich erhofft hat. Und das zahlt man dann vielleicht doppelt. Ist halt auch, stempelt man dann unter Lehrgeld ab, ist dann halt aber einfach so, ne? Genau.
Über welche Plattformen holt ihr euch die Freelancer? Ist das dann Fiverr oder sind das dann andere Plattformen?
Beispielsweise Upwork, ne?
Ah, okay.
Upwork wäre zum Beispiel eine Plattform, genau. Ja.
Genau. Und um mal ein bisschen in eine Richtung zu geben, was sind so Stundensätze, wo du sagst, ja, hier fangen die Leute, die Freelancer wirklich an, gute Arbeit zu machen und nicht eben, dass man unnötigerweise Lehrgeld verbrennt. Natürlich, am Anfang versucht man immer, die Kosten klein zu halten, aber du hast eben gerade selber gesagt, es ergibt erst ab einem gewissen Stundensatz auch wirklich Sinn, weil sich dann die Leute auch
in Klassen befinden. Ja. Also ich glaube, da kann man keinen konkreten Stundensatz sagen, weil das hängt einmal von der Arbeit ab und natürlich auch, wo dann die Leute herkommen. Ne? Wenn ich in Deutschland Freelancer anheuere, dann muss ich mit einem anderen Stundensatz rechnen, als wenn ich jetzt jemanden in den Philippinen beispielsweise anheuere. Ne? Also das ist total schwierig zu sagen. Ich versuche halt immer, jetzt nicht über einen Stundensatz zu gehen, sondern ich überlege halt, okay, wie viele Stunden bräuchte ich dafür für die Arbeit und dann versuche ich irgendwie darüber das so ein bisschen zu kalkulieren. Ja.
Habt ihr da Leute international oder?
Ja, klar. Ja, ich sag mal, was vielleicht ein Learning oder eine Herausforderung ist, es sind halt die Bedenken, die man am Anfang hat, ne? Die Bedenken, also bei mir war es jetzt nicht Bedenken im Sinne von, mache ich jetzt ein Business auf oder nicht, sondern für mich war es ja, ich wollte ja einen Online-Kurs produzieren und am Anfang habe ich das so ein bisschen kleingeredet, habe gesagt, naja, ich mache halt erstmal nur ein Buch übers Programmieren, weil ich mir nicht selber zugetraut habe, dass ich mich vor die Kamera stelle und da irgendwie den Leuten das erkläre. Und da habe ich eigentlich durch einen Zufall, ich habe mal irgendwie ein Jahr mal hier bei uns bei einem Theater mitgespielt, Laienspieltheater. Und habe dann im Nachhinein gesagt, naja gut, wenn ich mich da auf die Bühne stellen kann und vor Leuten irgendwie ein Theaterstück mit aufführen kann, dann kann ich mich auch vor die Kamera stellen. Ne? Und das war so ein Glaubenssatz, der dann bei mir gefallen ist, wo ich dann gesagt habe, ah, okay, wenn ich das kann, dann kann ich das auch machen. Aber das hat halt gedauert, bis ich diese Bedenken beiseite schieben konnte. Also man muss da irgendwie aktiv an sich arbeiten und halt eben nicht alles das, was man sich so am Anfang zusammendenkt, muss auch sofort stimmen. Ne? Also man muss halt einfach lernen, wie man in bestimmten Situationen reagiert. Und eben negativ reagiert und dann halt eben aktiv an sich arbeiten. Weil wenn ich da jetzt nicht an meiner persönlichen Entwicklung irgendwie selber aktiv gearbeitet hätte, dann würde es eben Lerneprogrammieren gar nicht geben. Da hätte ich gesagt, boah, nee, das ist zu viel Arbeit, das traue ich mich nicht oder das will keiner sehen oder ne. Also diese ganzen Bedenken und Zweifel, die man dann so hat, ne. Genau.
Ihr seid ja mit Lerneprogrammieren auch auf YouTube mittlerweile unterwegs, wann kam da so der Switch von dem eigenen Kurs, im Prinzip im geschlossenen Raum, den man sich kaufen kann, hin dann zu der öffentlichen Plattform? Weil da hat man mit Sicherheit auch am Anfang die Bedenken gehabt, okay, ich stecke jetzt dieselbe Zeit rein, aber bekommt erstmal nicht direkt Geld, wie jetzt in einem eigenen Kurs.
Ja. Ja, es ist ja so bei YouTube, ich habe das erstmal lange, wie viele Social-Media-Themen eigentlich sehr lange immer vor mir hergeschoben, einfach aus Zeitgründen. Ja, und YouTube, da haben wir halt gemerkt, okay, man muss einfach ein paar Videos haben online. Ja. Neben Google als große Suchmaschine ist YouTube ja auch eigentlich eine große Suchmaschine. Und wenn die Leute, die suchen halt auf YouTube nach gewissen Themen und halt auch eben nach Programmierthemen, da haben wir gesagt, wir können es nicht ignorieren, müssen auch auf YouTube Videos haben. Und das war eigentlich so dann so, okay, wir müssen es einfach machen. Ja. Und da haben wir jetzt auch nicht geguckt, so ja, verdienen wir jetzt mit YouTube Geld, sondern da war halt einfach so, okay, wir müssen es machen, wir müssen die Marke halt bekannter machen. Das ist halt für uns ein echter Marketingkanal.
Genau. Geht ihr dann dort anders bei den Videos hin? Also FAQ-mäßig, was sind jetzt die häufig gestellten Fragen und ladet die bei YouTube hoch oder ladet ihr nochmal teilweise dann Teaser-Videos oder sowas aus den Kursen dann hoch?
Es ist so, dass wir tatsächlich die YouTube-Videos dann eigens nochmal produzieren.
Okay.
Also es ist so, dass wir wirklich dann nochmal ganz Themen rauspicken. Und Daniel stellt mir dann meistens eine Liste zusammen, so hey, die Videos bräuchte ich jetzt mal auf jeden Fall, ne, in der nächsten Zeit. Und ja, und dann setze ich mich halt irgendwann hin und mache dann entweder die Tutorials oder halt, wir machen halt viel, auch viel Videocontent. Wir haben auch viel ausprobiert mal, um zu gucken, okay, was wollen die Leute so sehen? Und ja, aktuell ist ein bisschen ruhig, weil wir halt sehr mit der Codekiste ausgelastet sind.
Ja.
Aber ich hoffe mal, dass wir da auch irgendwann mal wieder weitermachen können.
Ja, das Geile an YouTube ist ja, die Videos sind ja erstmal auf der Plattform und die werden dann immer stetig weitergeklickt und du kannst es im Prinzip nur noch erweitern. Ihr seid ja dadurch ein Tutorial-Kanal. Was mich auch nochmal interessiert, was sind denn so die häufig geschautesten Videos bei euch? Zu welchen Themen ist das? Sind das so dann die Basic-Videos, wo man sich irgendwie entscheiden kann, okay, welche Sprache soll ich lernen? Oder sind das dann zu konkreten Fragen etwas?
Die meistgeschauten Videos, ja. Müsste ich jetzt auch genau nachgucken, aber ich glaube, wir haben da so zwei. Es ist unterschiedlich tatsächlich. Klar gehen die Tutorial-Videos zu Basics gehen natürlich ganz gut, aber auch so Erklärvideos. Ich habe mal so ein Erklärvideos so in einem Grafikstil gemacht, die halt so in zwei Minuten ein bestimmtes Thema erklären und die werden, glaube ich, auch immer noch ganz gut geklickt. Genau.
Okay, sehe ich interessant an.
Ja, also können wir natürlich gerne, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und mal gucken.
Also wenn man auf Deutsch sich Programmieren selber beibringt, dann kommt man im Prinzip eigentlich gar nicht um eure Videos drumherum, wenn man sich nicht die indischen Programmiertutorials auf Englisch geben will.
Richtig, genau. Ja, das war für mich nämlich damals auch so ein Ding. Also gut, YouTube, als ich da losgelegt habe, YouTube gab es natürlich, gab es aber auch noch nicht so viel Content auf YouTube. Was mich aber gestört hatte, war zu dem Zeitpunkt, dass eigentlich das meiste auf Englisch war und ich habe halt immer gesagt, so, hey, wenn jemand sich Programmieren beibringen will und der hat die deutsche Sprache als Muttersprache, dann will er nicht noch die Sprachbarriere dazwischen haben, während er schon diese komplexen Dinge der Programmierung lernt.
Besonders wenn man verstehen will, wie im Prinzip diese verschiedenen Sachen zusammenarbeiten. Und meistens hat man ja verschiedene Layer noch, bis es dann zur Maschine und zum Bildschirm geht.
Ja.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Ja, richtig, genau. Und deswegen habe ich dann auch damals gesagt, okay, ich will, wenn ich Content mache, dann will ich den erstmal auf Deutsch machen, in deutscher Sprache, damit eben deutschsprachige Menschen das lernen können. Und ja, genau.
Angenommen, du hättest nochmal die Möglichkeit, mit deinem 16-jährigen Ich zu sprechen. Was wären so die wertvollsten Ratschläge, die du damals gerne gehabt hättest? Oder was würdest du auch anderen jungen Gründerinnen, Gründern oder die Leute, die jetzt in Software Development reingehen möchten, mit auf den Weg geben?
Okay, ja. Also das ist ja genau, also allgemein natürlich jetzt nicht nur auf Softwareentwicklung, sondern ich glaube, was ich mir damals erzählt hätte oder gesagt hätte, wäre, dass ich nicht alles glauben soll, was man mir erzählt bekommt.
Ja.
Weil man mir am Anfang erzählt hat, hey, zum Programmieren, da musst du studieren gehen, du musst Abitur machen, du musst studieren gehen, sonst funktioniert das nicht, da wirst du nicht Programmierer und für ein eigenes Unternehmen musst du einen Doktortitel haben, sonst funktioniert das auch nicht. Und das sind Dinge, die ich auch tatsächlich einfach lange geglaubt habe, weil ich eben keine Ahnung hatte, ne? Weil man mit 15 Jahren, wenn man dann jemanden vertraut, man glaubt halt von manchen Leuten, die sind halt älter und sagt so, okay, gut, die haben es geschafft, die werden schon wissen, wovon sie sprechen. Wenn man den Leuten vertraut und denen glaubt, dann kann das halt einen viel Zeit kosten. Also bei Ratschlägen würde ich eigentlich immer darauf achten, nur das vielleicht mitzunehmen, was einem weiterbringt und sich eben darauf zu konzentrieren und nicht auf Dinge zu konzentrieren, die euch behindern oder eben die euch Barrieren in den Weg stellen. Ne? So nach dem Motto, ja, dafür brauchst du aber erstmal ein Studium oder dafür musst du einen Doktortitel haben. Kann auch sein, ist ja auch in Ordnung. Es gibt ja auch Leute, die ein Unternehmen haben und den Doktortitel haben, das ist auch in Ordnung. Aber es geht halt auch ohne, ne? Das ist halt der Punkt. Und das andere vielleicht ist, dass es auch verschiedene Wege gibt, weil das hat man mir damals auch nicht erzählt. Ne? Das hieß bei uns in der Family hieß das immer, hier, Jung, du musst was lernen, damit du irgendwann nicht nur arbeitest, sondern damit auch andere für dich arbeiten. So, ne, das war so ein typischer Spruch bei uns. Und aber es hat mir niemand erklärt, ja, wie man das eigentlich genau macht. Ja, also klar, ja, ich muss lernen, ja toll, das habe ich auch gemacht. So ist es nicht. War nicht ganz faul. aber wie es danach weitergeht, ne, danach ging es halt auch in die Arbeit und man hat mir nie verraten, okay, was ist denn? Du hast noch verschiedene Möglichkeiten, eine Karriere zu starten. Das ist die Ausbildung, das ist natürlich das Studium, aber es gibt halt auch das selbstständige Dasein beispielsweise, ne? Oder halt eben vielleicht, wenn man jetzt nicht komplett das eine oder andere machen will, dass es auch da Mischformen von gibt, ne? Also man kann sagen, das mache ich ja jetzt ja auch, dass ich Teilzeit angestellt bin und gleichzeitig gründe ich. Also dass man halt eben auch solche Modelle, dass es auch solche Modelle gibt, ne? Besonders heute. Ich mache da niemandem was zum Vorwurf, ich will da niemandem was vorwerfen, dass der mich da irgendwie damals falsch beraten hat oder sowas. Die Leute wussten es natürlich wahrscheinlich auch nicht besser, ist halt einfach so, ne? Genau. Ja, und ja, vielleicht, das ist vielleicht nochmal so ein Zusatzthema. Ich glaube, dass man sich auch am Anfang, besonders in jungen Jahren, vielleicht auch nicht so ganz finanziell einschränkt, ne? Also wenn man irgendwie den ersten Job hat und dann anfängt, gleich große Ausgaben und große Fixkosten zu produzieren, also weiß ich nicht, sich gleich deine Leasingrate für 500 Euro für ein Auto zu besorgen, weil man halt eben das fette Auto braucht, nachdem man irgendwie direkt aus der Ausbildung raus ist oder sowas. Wenn man dann gleichzeitig vorhat zu gründen und sagt so, hey, ja toll, jetzt habe ich aber hier eine Leasingrate mit so und so viel Euro, kann man sich halt am Anfang vielleicht sparen und dann eher die Stunden reduzieren und dann die Zeit, die man sich mit dem Geld gespart hat, dann halt eben in ein eigenes Unternehmen stecken, ne?
Das habe ich so auch noch nicht gehört. Auf jeden Fall ein spannender Tipp, den bestimmt einige mitnehmen können. Wir haben jetzt schon über 35 Minuten miteinander gesprochen und daher wirst du zum Ende hin gern nochmal eingeladen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer dein Startup in 60 Sekunden Zeit zu pitchen. Los geht's.
Ja, sehr gerne. Mit der Codekiste haben wir uns das Ziel gesetzt, Kindern das Programmieren ohne Vorwissen beizubringen. Und da könnt ihr einfach mal auf unsere Webseite gehen, das ist codekiste.com. Und kurz dazu, in der Weihnachtszeit hatten wir so einen Ansturm auf die Kisten, dass wir kurzzeitig sogar komplett ausverkauft waren. Aber jetzt gibt es wieder Nachschub. Also wenn ihr zum Beispiel jemanden im Alter von 6 bis 14 Jahren habt, der gerne das Programmieren lernen möchte, um für die Digitalisierung und Informatik fit zu sein, dann probiert einfach die erste Codekiste aus. Die könnt ihr direkt auf der Webseite bestellen. Das ist codekiste.com. Ansonsten für alle Schulen oder Firmen, die heute zuhören. Wir haben bereits ein Schulkonzept für die Codekiste, das bereits an mehreren Schulen mit Erfolg im IT-Unterricht eingesetzt wird. Und das ist möglich ab der 2. bis zur 9. oder sogar 10. Klasse. Das Beste am Schulkonzept ist, die Lehrer haben sehr wenig Einarbeitungszeit und im Unterricht kommt es super bei den Schülern an. Und falls eure Schule die Codekiste haben möchte oder ihr Codekisten für Schulen sponsern möchtet, um frühzeitig zum Beispiel Fachkräfte für euer Unternehmen zu begeistern, ja, dann meldet euch bei mir unter arek@codekiste.com und dann lassen wir euch alle Infos dazu zukommen.
Vielen, vielen Dank. Das würde ich als Abschlussworte für die heutige Folge nehmen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Mich freut es immer, wenn Leute hier aus der Region da sind, die interessante Sachen machen. Davon gibt es leider ein bisschen zu wenig hier im Kreis Nordhessen. Von daher bin ich immer froh, wenn Leute hier zu Gast sind. Abonniert den Podcast sehr gerne, um keine weiteren interessanten Stories von Gründerinnen und Gründern zu verpassen. Falls ihr natürlich spannende Learnings von Arek mitnehmen konntet, teilt den Podcast auch sehr gerne. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es wirklich sehr, sehr geil, was du da machst, um eben jungen Leuten oder generell Leuten Programmieren beizubringen. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und mach weiter so mit deinem Podcast. Der ist sehr, sehr cool.
Dankeschön, freut mich sehr zu hören.